Die Veranstaltung wird es so ablaufen, dass sowohl Zvi als auch ich einen etwas mehr als halbstündigen Vortrag vortragen werden. Das heißt, insgesamt werden wir über eine Stunde reden. Und danach werden wir eine Raucherpause machen. Und danach werden wir die Diskussion führen. Ich hoffe, dass da noch Leute geblieben sind. Ansonsten wäre es ein schlechtes Zeichen für uns hier vorne. Und wir werden dann danach versuchen, erstmal eine Diskussion mit Verständnisfragen zu beginnen, um dann mehr und mehr auch in die konfrontative Diskussion einzusteigen. Zvi wird von der Tendenz her eher den Part hier übernehmen, den Begriff des Kommunismus und die Sache des Kommunismus zu retten, während ich hier einen kritischen Vortrag dazu halte. Warum haben sich nach kommunistischen bzw. sozialistischen Revolutionen immer wieder Hierarchien und Herrschaftsverhältnisse entwickelt? Warum wurde der Spielraum für die freie Entfaltung des Individuums nicht etwa größer, sondern reduziert? Warum wurden die Individuen zu Rädchen im sozialistischen Getriebe? Nun gibt es von Kommunisten, die sich dem real existierenden Sozialismus verweigert haben, in verschiedenen Ausformulierungen immer wieder eine Antwort. Die Revolution hätten gut begonnen, wären dann aber, in den Worten Viktor Serges, durch eine Kaste von Parvenus, die sich im neuen Staat festgesetzt hätten, pervertiert worden. Zitat Ende. Parteifunktionäre, Bürokraten und Stalinisten hätten die Revolution verraten und die Macht an sich gerissen. Der Pferdefuß dieser Antwort: möglicherweise wird hier als Ursache des Scheiterns des Kommunismus etwas angegeben, was selber nur ein Symptom des Scheiterns des Kommunismus ist. Man könnte ja auch fragen, warum zeitigten die kommunistischen Revolutionen Bürokraten, Funktionäre und Stalinisten? Warum scheiterte die Revolution, nachdem sie gewonnen hatte? Scheiterte sie an bösen, machtgierigen Personen oder scheiterte sie an objektiven Problemen und Widersprüchen? Ich möchte drei Ursachen des Scheiterns des Kommunismus benennen, von denen ich glaube, dass sie mitzudenken sind. Ursache Nummer 1: Überheblichkeit. Vor 1917 war das selbstbewusste Auftreten von Kommunisten der Überzeugung geschuldet, man wisse, wie Gesellschaft besser einzurichten sei. Dann aber ist 1917 fortfolgend der Kommunismus seinen Ansprüchen in keiner Weise gerecht geworden. Wo Kommunisten seitdem ohne Selbstzweifel auftreten, handelt es sich meines Erachtens um Gehabe. Wie bei den Situationisten, in dessen Tradition sich Zvi begreift. Immer wenn ich mich an einen ihrer Texte versuchte, beschlich mich das Gefühl, hier klopft jemand gehörig auf den Tisch, ohne wirklich zu argumentieren. Hier herrschen große Begriffe und Gesten, ohne dass man aus den Texten schlauer wird. Hier verschleiert jemand die eigene Fehlbarkeit, indem er andere denunziert. Kurz, hier wird auf dicke Hose gemacht. Diese Überheblichkeit führt auch dazu, sich nicht mit objektiven Problemen auseinanderzusetzen, sondern drumherum zu reden. Damit kommen wir zu den anderen beiden Ursachen des Scheiterns des Kommunismus. Ursache Nummer 2: Die kommunistische Perspektive beruhte seit den Frühsozialisten auf der Idee, durch eine rationale Planung der Produktion den allgemeinen Wohlstand heben zu können. Diese Idee bildet auch noch den Hintergrund der marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Die kapitalistische Produktionsweise bestimmt Marx als eine, in der die gesamtgesellschaftliche Arbeit in Form von unabhängig voneinander organisierten Privatarbeiten vonstatten geht und sich der gesellschaftliche Charakter der Arbeiten hinterrücks erst auf der Ebene der Zirkulation in der verschleierten und verdinglichten Form von Preisen, Geld und Kapital offenbart. Noch dazu verselbstständigen sich diese Formen gegenüber den Menschen. Dagegen strebt Marx eine gesellschaftliche Organisation der Produktion an, in der die einzelnen Arbeiten von vornherein als Bestandteile der gesellschaftlichen Gesamtarbeit gehandhabt und organisiert werden. Dieser Idee einer gesamtgesellschaftlichen Kontrolle liegt einerseits das hoffnungsvolle Ansinnen zugrunde, dass die Menschen ihre Kräfte bündeln und planvoll und rational verausgaben, statt sich in der Konkurrenz aufzureiben und auszuboden und blindlings ökonomische Gesetzmäßigkeiten und Krisen zu erzeugen. Andererseits steckt in dem Ansinnen, die gesamtgesellschaftliche Produktion konzertiert zu organisieren, auch ein Größenwahn der Vernunft, wogegen beispielsweise der liberale Friedrich von Hayek einwendet, Zitat, die eigentümliche Aufgabe der Ökonomie besteht darin, dem Menschen vor Augen zu führen, wie wenig er wirklich über das weiß, was er zu planen können meint. Zitat Ende. Eine Makroordnung könne nicht geplant werden, so Hayek weiter. Gegen Hayek könnte eingewandt werden, dass gerade die Frühsozialisten keine zentral geplante Makroordnung im Sinn hatten, sondern eher Kommunen, die in sich planvoll funktionieren und nur beiläufig über ihre Grenzen hinweg ökonomisch verflochten sind. Nun würden Kosmopoliten vielleicht zu Recht einwenden, dass die Makroordnung, das heißt die ökonomische Vernetzung der ganzen Welt, nicht zugunsten lokaler Ökonomien rückgängig gemacht werden dürfe. Umso interessanter, dass Adorno, dem man nun nicht vorwerfen kann, dass er kein Kosmopolit gewesen ist, umso interessanter, dass Adorno die Ideen der Frühsozialisten aufgreift oder in Erinnerung ruft. Er weist auf die Entwicklung der Technik hin, die, Zitat, heute bereits die Zusammenfassung in hierarchischen riesigen Einheiten überflüssig macht. Adorno weiter, es wäre möglich, die Gesellschaft so zu organisieren, dass sie in einer völlig rationalen Weise aus viel kleineren und friedlich miteinander existierenden Einheit sich zusammensetzte. Aber gerade diese technologischen Möglichkeiten sind ja auf eine merkwürdige Weise vernachlässigt worden. Zitat Ende. Mit dem Aspekt der Dezentralisation akzentuiert Adorno den Aspekt unbeherrschbarer Gesellschaft wieder die Vorstellung einer perfekt und effektiv koordinierten Wirtschaft. Das unterscheidet den Autor der Dialektik der Aufklärung von Marx. Während Marx als Kind der Aufklärungsepoche auf die Allmacht der Ratio setzt, fürchtet Adorno deren Allmachtsanspruch und Kontrollwahn. Auf der Ebene der Subjektwerdung fürchtet Adorno die Herrschaft der Ratio über die innere Natur. Auf der Ebene der Erkenntnis fürchtet Adorno die Herrschaft des Begriffs über den Gegenstand. Auf der Ebene der Philosophie fürchtet Adorno die Herrschaft philosophischer Systeme über die Mannigfaltigkeit der Welt. Und auf der Ebene der Gesellschaft fürchtet Adorno die Allmacht der Ratio in Form einer verwalteten Welt. Das bedeutet nun umgekehrt nicht, dass der Irrationalismus die Rettung ist, sondern dass die Vernunft von ihrem Allmachtsanspruch ablässt und auf ihre eigenen Grenzen reflektiert. Gewissermaßen die eigenen Grenzen in sich selber aufklärt. Und hier gibt es meines Erachtens einen Gegensatz zwischen Adorno und den Situationisten, die am Allmachtsanspruch der Ratio unkritisch festhalten und großspurig die Kontrolle ökonomischer Verhältnisse einfordern. Beispielsweise Guy Debord, der in Anspielung auf Freud und schön pointiert proklamiert, Zitat, wo das wirtschaftliche Es war, muss das Ich werden. Oder anders ausgesprochen, wo das wirtschaftliche Es war, muss das Ich werden. Zitat Ende. Das heißt, an die Stelle blinder Abläufe sollen vernünftig geregelte und reflektierte Abläufe treten. Damit greift Debord Marx Entfremdungs- bzw. Verdinglichungskritik auf. Die gesellschaftlichen Verhältnisse dürfen den Menschen nicht entfremdet gegenübertreten. Gesellschaft dürfe sich gegenüber den Menschen nicht verdinglichen, sondern muss von diesen beherrscht oder, wie Marx sagt, bemeistert werden. Ökonomie soll aufgeklärt, sie soll, mit einem anderen Worte Marx, durchsichtig werden und planvoll vonstatten gehen. An dieser Stelle möchte ich nun Passagen aus Adornos philosophischem Hauptwerk der negativen Dialektik zitieren, um seine Kritik an der Kritik von Entfremdung und Verdinglichung sprechen zu lassen. Also ich möchte jetzt Adorno gegen Marx und die Situationisten zu Felde führen. Zitat Adorno: Leicht bildet Denken tröstlich sich ein an der Auflösung der Verdinglichung des wahren Charakters, den Stein der Weisen zu besitzen. Aber wem das Dinghaft als radikal Böses gilt, wer alles, was ist, zur reinen Aktualität dynamisieren möchte, tendiert zur Feindschaft gegen das andere, Fremde, dessen Namen nicht umsonst in Entfremdung anklingt, jener Nicht-Identität, zu der nicht allein das Bewusstsein, sondern eine versöhnte Menschheit zu befreien wäre. Zitat Ende. Ich fasse zusammen, und zwar deutlicher und vielleicht einseitiger, als es Adorno selber formulieren würde. Die Auflösung der Verdinglichung, das heißt die Auflösung des wahren Charakters, ist nicht der Stein der Weisen. Ganz im Gegenteil. In der Kritik der Verdinglichung reproduziert sich der Herrschaftsanspruch, der Allmachtsanspruch, der Ratio, alles zu identifizieren, unter sich zu subsumieren und nichts Fremdes zu dulden. Es ist zu fragen, ob eine Kritik der Entfremdung und Verdinglichung nicht per se die Auslöschung aller spontanen Momente aus der zwischenmenschlichen Interaktion bedeuten müsste, um zu garantieren, dass sich aus dieser Interaktion keine Entfremdung oder Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse ergibt. Und es wäre zu fragen, ob die Staatsapparate im real existierenden Sozialismus nicht eben deshalb hatten entstehen müssen. Sie wollten die Gesellschaft rational durchorganisieren und mussten im selben Maße die Handlungen der Menschen kontrollieren. Zurück zum eben vorgelesenen Zitat. Dort heißt es weiter, Adorno: Der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte da sein Glück daran. Zitat Ende. Nun, ich habe hier Adorno zurechtgestutzt. Adorno wäre nicht Adorno, würde er im gleichen Atemzug nicht das Moment der Wahrheit an der Verdinglichung und Entfremdungskritik ausmachen. Ich zitiere weiter: Im Dinghaften ist beides ineinander. Das Unidentische des Objekts und die Unterwerfung des Menschen unter herrschende Produktionsverhältnisse. Im Moment des Plans, von dem er, Marx, in gewissem Sinne Restitution von Unmittelbarkeit sich erhoffte, ist das dinghaft Fremde aufbewahrt. Zitat Ende. Wieder mit meinen Worten: Im Gegensatz zur deutschen Romantik, die das Bild eines nicht entfremdeten Zustands zeichnet, in der das Subjekt sich die Welt aneignet und unmittelbar eins mit ihr wird, redet Marx zum Beispiel von Buchführung, mittels derer die Menschen ihren Stoffwechsel mit der Natur, also die Sphäre der Produktion und Distribution, in Eigenregie nehmen sollen. Aber Inwieweit würde die Abschaffung verdinglichter ökonomischer Form überhaupt die Intronisierung der Vernunft bedeuten? Adorno warnt vor der Tendenz, Zitat, dass die gegenwärtige Gesellschaft nicht mehr durch den klassischen Tauschmechanismus, sondern durch Form unmittelbarer Herrschaft bestimmt wird. Denn wir sind durch den Faschismus belehrt worden, ich zitiere immer noch, denn wir sind durch den Faschismus belehrt worden, was der erneute Übergang in unmittelbare Herrschaft bedeuten kann. Zitat Ende. Sofern Marx nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit im Blick hat, kommt er zu durchaus ähnlichen Ergebnissen. Ich zitiere aus einem Manuskript. Je weniger gesellschaftliche Kraft das Tauschmittel, also das Geld, besitzt, umso größer muss noch die Kraft des Gemeinwesens sein, das die Individuen zusammenbindet. Zum Beispiel patriarchalische Verhältnisse, antikes Gemeinwesen, Feudalismus und Zunftwesen. Zitat Ende. Die Frage ist also, inwieweit nach der kommunistischen Aufhebung verdinglichter ökonomischer Kategorien wirklich die Vernunft und nicht Herrschaft oder kollektivistische Ideologien an deren Stelle treten würden. Da Adorno die Grenzen der Vernunft auslotet, urteilt er die Idee einer planmäßigen Kontrolle, das ist ein Begriff von Marx, planmäßige Kontrolle. Da Adorno die Grenzen der Vernunft auslotet, urteilt er die Idee einer planmäßigen Kontrolle der Produktion nicht völlig ab. Aber er ist auch offener gegenüber den Vorteilen einer verdinglichten Ökonomie, etwa in seinen Erörterungen über den allgegenwärtigen kapitalistischen Warentausch in den USA. Ich zitiere Adorno, jetzt nicht mehr aus der negativen Dialektik, sondern aus einem Vortrag, den er gehalten hat. Diese Universalität des Tauschbetriebs in den USA heißt auch zugleich, dass alle für alle da sind und dass kein Mensch sich eigentlich so in sich selbst und in der Beschränktheit seines eigenen Interesses verhärtet wie in unserem alten Europa. Es ist wahrlich ein Trugbild zu glauben, dass der Prozess der Humanisierung, der Vermenschlichung, der Kultivierung sich von innen nach außen abspiele. Er spielt sich wesentlich durch die Entäußerung ab, wie Hegel das genannt hat. Wir werden nicht dadurch eigentlich Menschen, dass wir uns selbst als je Einzelne verwirklichen, sondern dadurch, dass wir aus uns herausgehen und dass wir in diesem aus uns herausgehen zu anderen Menschen in Beziehung treten und in gewissem Sinn an sie uns aufgeben. Durch diese Entäußerung hindurch erst bestimmen wir uns als Individuen. Zitat Ende. Dieser Gedanke findet sich erstaunlicherweise ebenso bei Marx, aber wieder nicht an exponierter Stelle, sondern randständig, das heißt in Manuskripten. Dort heißt es, Tauschgeld und Markt hätten die Grenzen von selbstgenügenden Gemeinwesen, die sich beständig in derselben Form reproduzieren, gesprengt und damit den Horizont für die Individuen erweitert. Erst durch den Tauschverkehr werde dem Menschen, Zitat, das Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen, Zitat Ende, ermöglicht. Die Mannigfaltigkeit der Individualität hätte die Auseinandersetzung der Individuen mit der Mannigfaltigkeit der Welt zur Voraussetzung. Und diese hätte sich dem Individuum erst mit dem Tauschhandel offenbart. Ich zitiere Marx. Die universal entwickelten Individuen sind kein Produkt der Natur, sondern der Geschichte. Der Grad und die Universalität der Entwicklung der Vermögen, worin diese Individualität möglich wird, setzt eben die Produktion auf der Basis der Tauschwerte voraus, die die Allgemeinheit und Allseitigkeit seiner Beziehungen und Fähigkeiten, also des Menschen, erst produzieren. Zitat Ende. Und tatsächlich waren die Märkte in ihrer ursprünglichen Gestalt die Manegen der Vielfalt. Ihr chaotisches Gewimmel an Eindrücken war der Kontrast zur jeweiligen Einfalt der Völker. Die verdinglichten Tauschverhältnisse stifteten Chaos und Entgrenzung in der Ordnung. Und die verdinglichte Vermittlung über den Tausch bot die Möglichkeit anonymer Interaktion zwischen Menschen unter Absehung von Funktion, Herkunft und Einstellung. Und die Frage ist, ob solche Formen von Chaos, Anonymität und Entgrenzung nicht weitaus mehr zur freien Entfaltung des Individuums und zur Horizonterweiterung beigetragen haben und beitragen könnten, als jene planmäßige Kontrolle von Produktion und Distribution, die letztlich vielleicht wieder die Fixierung des Individuums in einer bestimmten Funktion zur Folge haben würde. Könnte es sein, dass Freiheit von Marx zu stark als Kontrolle statt als Chaos gedacht wird? Andererseits, das sollten wir in unseren Überlegungen unbedingt berücksichtigen, müssen wir, wenn wir über Freiheit nachdenken, unbedingt Schwache und Hilfsbedürftige mitdenken. Vielleicht setzt deren Freiheit, sich als Individuen auszuleben, gerade die planmäßige Kontrolle der Produktion und Distribution voraus. Diesen Gedanken kann ich hier aus Zeitgründen nicht weiter ausführen. Ich komme zur dritten Ursache des Scheiterns des Kommunismus. Ich meine den Widerspruch von Allgemeinwohl und freier individueller Entfaltung und das Moment der Herrschaft und Gewalt, das in diesem Widerspruch steckt. Fakt ist, dass der Einzelne ohne Gesellschaft eine jämmerliche Existenz wäre. Erst durch den Zusammenschluss zur Gemeinschaft, erst durch die Bündelung ihrer Kräfte und erst durch die Vielheit ihrer Interaktion können die Individuen sich entfalten. Insofern können Allgemeinwohl und die Gesellschaft als Allgemeines nicht einfach abstrakt negiert werden. Philosophisch mit Adorno gesprochen, nicht etwa das Allgemeine, sondern das Primat des Allgemeinen in der Dialektik von Allgemein und Besonderem ist der Index falsi, also der Index des Falschen. Entsprechend zu Adorno weiter, kann sich der Vorrang des Besonderen als Utopie nur vermöge der Veränderung des Allgemeinen erfüllen. Soziologisch gesprochen, ich habe jetzt aufgehört zu zitieren, wie kann also ein gerechtes gemeinschaftliches Zusammenleben so organisiert werden, dass sich die Individuen darin so frei als möglich entwickeln können? Kommunisten und auch Anarchisten denken Herrschaft zumeist nur in ihrer hierarchischen Form. Deswegen verstehen sie auch das Wesen des bürgerlichen Rechts und des bürgerlichen Staats nicht. Weil sie am bürgerlichen Staat und Recht Herrschaft wahrnehmen, interpretieren sie beides als Klassenherrschaft, das heißt als Herrschaftsinstrumente der Kapitalistenklasse über das Proletariat. Damit treffen sie aber nur ein Körnchen und verfehlen den Rest der Wahrheit. Wesentlich müssen bürgerliches Recht und bürgerlicher Staat als Lösungsversuche begriffen werden, Individuen und Allgemeinwohl auf einen Nenner zu bringen und ihren Widerspruch zugunsten ihrer Einheit zu lösen. Wenn man bürgerliches Recht und den bürgerlichen Staat abschafft, schafft man nicht etwa die Herrschaft von Menschen über Menschen ab, sondern eine bestimmte Gestalt, den Widerstreit von Individuum und Allgemeinwohl zugunsten einer Einheit zu vermitteln. Wenn diese Gestalt aufgehoben wird, muss man selber das Verhältnis von Individuum und Allgemeinwohl neu gestalten. Und man muss es erstmal besser machen. Und angesichts der Geschichte sollte man dieses Vorhaben mit Demut angehen, also dem Gegenteil von jener Überheblichkeit, die ich als ersten Grund des Scheiterns des Kommunismus ausgemacht habe. Warum also Demut? Historisch stellen sich bürgerlicher Staat und bürgerliches Recht als relativ humane Gestalten der Vermittlung von Individuum und Allgemeinwohl dar. Man denke etwa an den real existierenden Sozialismus, in dem der Staat die Individuen wesentlich stärker als im bürgerlichen Rechtsstaat an die Kandare genommen hat, und zwar unter Verweis auf das Allgemeinwohl, dem gegenüber die Individuen parieren sollten. Wenn man die bürgerliche Gesellschaft abschafft, stellen sich spätestens einen Tag nach deren Abschaffung ganz konkrete Fragen. Wie kann gerecht produziert werden, also so, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeit auf allen und nicht wenigen Schultern lastet, ohne die Einzelnen in die Pflicht zu nehmen? Wie kann der Reichtum der Gesellschaft gerecht auf die Einzelnen verteilt werden, ohne die Einzelnen zu begrenzen? Marx formuliert die Utopie. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das heißt, jeder kann seine Bedürfnisse unabhängig davon befriedigen, wie viel Leistung er erbracht hat. Jeder kann, ohne eine bestimmte Leistung erbringen zu müssen, seine Bedürfnisse befriedigen. Das ist der richtige Fixstern, aber man kann nicht via Tigersprung auf diesen Fixstern springen. Im Reich der Notwendigkeit stellt sich konkret die Frage, wie die gesellschaftlich notwendige Arbeit verteilt wird, und zwar so, dass man sich dem Fixstern annähert. Der Witz an der Marx'schen Antwort ist nun dass sie, sobald sie konkret wird, das Gegenteil des eben zitierten Ideals proklamiert. Jeder darf nur entsprechend seiner erbrachten Leistung konsumieren. Zitat Marx. Der Produzent, das ist aus der Kritik des Gotha-Programms das Zitat, den Text findet ihr auch in dem Reader, den es hinten am Infotisch gibt. Der Produzent erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er so und so viel Arbeit geliefert hat, und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumptionsmitteln so viel heraus, als gleich viel Arbeit kostet. Dasselbe Quantum Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat, erhält er in der anderen zurück. Es herrscht hier offenbar dasselbe Prinzip, das den Warentausch regelt, soweit er Austausch gleichwertiger ist. Was die Verteilung der Letzteren unter die einzelnen Produzenten betrifft, herrscht dasselbe Prinzip wie beim Austausch von Warenäquivalenten. Es wird gleich viel Arbeit in einer Form gegen gleich viel Arbeit in einer anderen ausgetauscht. Zitat Ende. Die Verteilung der Arbeit und Konsumptionsgüter, so Marx, soll weiterhin als Tauschgerechtigkeit vonstatten gehen. Einzig die Form der Tauschgerechtigkeit soll vorerst geändert werden. Die Tauschgerechtigkeit soll sich nicht mehr blind und unfair über Warentausch, Markt und Geld vollziehen, sondern rational koordiniert werden. Außerdem soll die Arbeit nicht mehr atomisiert in Form von Privatarbeiten vorliegen, sondern unmittelbar als gesamtgesellschaftliche Arbeit organisiert werden. Als Effekte erhoffte sich Marx eine gerechte Verteilung des Wohlstands und eine höhere Produktivität, sowie eine Produktion, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Diese Effekte erhoffte Marx zu Recht. Aber die möglichen Nachteile einer solchen Produktionsweise hat er meines Erachtens ungenügend antizipiert und durchdacht. Die Frage ist nämlich, ob die vernünftige, konzertierte Organisation der Arbeit samt Scheinvergabe und geregelter Distribution nicht zwingend eine monströse Verwaltung und damit einen gewaltigen Staat nach sich ziehen muss. Man bedenke allein das Vorhaben der vernünftigen Organisation der gesamtgesellschaftlichen Produktion. Folgt daraus nicht, dass man alle Teile der Produktion feststellen und dirigieren und zur Raison bringen muss, falls sie aus der Reihe tanzen? Bedeutet die gesamtgesellschaftliche Organisation der Produktion nicht, dass die Individuen, die die Arbeit ausführen, berechenbar sein müssen. In diesem Zusammenhang fragt sich auch, ob die Individuen nicht viel unmittelbarer mit Direktiven konfrontiert werden müssten, als in einer Gesellschaft, in der Arbeitsleistung und Konsumption über Tausch, Markt und Geld vermittelt werden. Aus diesem Grund übrigens hat Hegel die verdinglichte Vermittlung der Produktion gelobt, namentlich das Geld. Ich zitiere jetzt Hegel, das ist, wer den schon mal gelesen hat, schwer zu verstehen, besonders wenn man es jetzt nicht wie ich jetzt vor Augen hat. Ich versuche es dann nochmal mit eigenen Worten zusammenzufassen. Also er lobt hier das Geld. Das zu Leistende aber kann nur, indem es auf Geld als den existierenden allgemeinen Wert der Dinge und der Leistung reduziert wird, auf eine gerechte Weise und zugleich auf eine Art bestimmt werden, dass die besonderen Arbeiten und Dienste, die der Einzelne leisten kann, durch seine Willkür vermittelt werden. Zitat Ende. Mit meinen Worten, indem die Arbeit und ihre gerechte Verteilung und Entlohnung nicht zentral und von oben koordiniert werden, sondern anonym über das Geld, würde, so Hegel, die Gerechtigkeit so organisiert werden, dass die individuelle Willkür bestehen bleiben kann, weitgehend bestehen bleiben kann. Sprich, man muss zwar arbeiten, um zu überleben, wird aber nicht stabsplanmäßig oder durch Herren dirigiert, sondern kann selber auf die Suche gehen. Die Geschichte gibt Hegel recht. Der Zwang im real existierenden Sozialismus kam in dem Maße zustande, wie die gesamtgesellschaftliche Arbeit zentral organisiert und planvoll auf die Schultern der Individuen verteilt worden ist. Andererseits gibt die Geschichte Hegel auch wieder nicht recht. Die Nachteile einer über verdinglichte ökonomische Form vermittelten Ökonomie sind geblieben. Das Klassenverhältnis, die damit einhergehende soziale Ungleichheit, Hunger und Elend, Raubbau an Mensch und Natur und die Gefahr von Krisen bestehen allesamt fort. Die Frühsozialisten und Marx haben eine rationale Planung der Ökonomie als Alternative zur kapitalistischen Produktionsweise proklamiert. Dieser Weg scheint meines Erachtens gescheitert. Vielleicht müssen wir uns in eine andere Richtung vortasten, in der die kapitalistische Produktionsweise so zu überwinden ist, dass man nicht hinter den erreichten Stand der Freiheit zurückfällt. Christoph Ziermann, ein unbekannter Berliner Philosoph, versucht sich in eine andere Richtung vorzutasten. Seine Idee entwickelt er in Auseinandersetzung mit der Erkenntnisutopie Adornos. Ist ein Zeitgenosse von uns, dieser Christoph Ziermann. Adorno kritisiert das Identitätsprinzip des Denkens, das darin besteht, die Welt unter Begriffe zu subsumieren und damit auf abstrakte Nenner zu bringen. Auch an dieser Stelle erblicken wir wieder das Motiv Adornos, den Allmachtsanspruch der Ratio kritisch zu reflektieren. Gleichzeitig hält Adorno an der Erkenntnisfunktion von Begriffen fest. In und trotz ihrer Allgemeinheit vermitteln sie dem Subjekt die Welt. Sie stellen nicht nur Gewalt gegen das unter sie Befasste dar, sondern auch die Verbindung und die Vermittlung des Getrennten und Vereinzelten. Sie dienen dazu, dass das Einzelne, Zitat, nicht schlechthin für sich, sondern in sich sein anderes und anderem verbunden bleibt. Zitat Ende. Wie der Tauschbetrieb die Menschen zueinander ins Verhältnis setzt und zu einer Entäußerung führt, durch die die Menschen die Möglichkeit haben, aus sich herauszugehen und ihre Anlagen zu entwickeln, bieten auch Begriffe überhaupt erst die Möglichkeit des Weltbezugs. Noch bewegen wir uns auf der Ebene der Erkenntnistheorie. Aber wie benennt Adorno mitunter den Warentausch? Als objektiv in der Gesellschaft waltenden Begriff. Das heißt, der Tausch funktioniert wie ein Begriff, bloß blind, indem er Dinge miteinander kommensurabel macht, sie quasi auf einen Begriff bringt. bloß dass dieser Begriff nicht subjektiv gebildet wird, sondern objektiv vonstatten geht. Adorno nennt ihn, den Tausch auch, Zitat, vermittelnde Begrifflichkeit. Zitat Ende. Warum also, so denkt sich das Ziermann, warum also Adornos Erkenntnisutopie nicht auch auf diesen Begriff, auf den Begriff des Tausches anwenden? So wenig wie die Funktion der Begriffe, das Einzelne aus der Vereinzelung zu befreien und die Menschen mit der Welt zu vermitteln, weggeworfen werden könne, so wenig, so Ziermann, sollte vielleicht auch die Funktion des Geldes, die ökonomischen Ansprüche und Wünsche miteinander zu vermitteln, verworfen werden. Wie nach einer Aussage Adornos Begriffe vonnöten sind, die das unter sie Befasste erkennen, ohne es zuzurüsten und sich gleichzumachen, so hofft Ziermann auf ein allgemeines Äquivalent, Zitat, das weder mehr als die Summe der Teile noch diesem gegenüber von Vorrang ist, stattdessen müssten die Teile so in die Äquivalentform als ihr Medium eingelassen sein, dass die Summe der Teile mehr ist als das Ganze, die freie Vielheit der Anarchie so nahe wie nur möglich. Zitat Ende. Kurz mit eigenen Worten, also während das Kapital ja darin besteht, dass sich die Wesenskräfte des Menschen in Form von Geld und anderen ökonomischen verdinglichen Formen den Menschen gegenüber verselbstständigen und ein allgemeines bilden, was ihnen als zweite Natur gegenübertritt, was man dann in solchen Krisen, wie wir sie derzeit haben, was dann sogar der Manager merkt oder der Kapitalist, der Produktionsmittel besitzt, selbst der hat dann Gesellschaft nicht mehr unter Kontrolle, sondern Gesellschaft ist dermaßen selbstständig, dass keiner sie unter Kontrolle hat. So hofft gewissermaßen auf Ziermann, er tastet eine Gesellschaft, in der die verdinglichte Vermittlung noch da ist, die aber nicht sich gegen das Individuum wendet, sondern als Medium der Individuen fungiert. Im Prinzip formuliert Ziermann hier im Bereich der Ökonomie jenes Ideal, das Hegel im Bereich philosophischer Begriffe und Systeme formuliert. Statt des abstrakt allgemeinen, das das Besondere unter sich subsumiert, ist das konkret allgemeine, ich zitiere, als das den Reichtum des Besonderen in sich fassende Allgemeine gesucht. Zitat Ende. Ziermann hält mit seiner Utopie an der Verdinglichung fest. Anstelle der Allmacht der Ratio über die gesamtgesellschaftliche Produktion erhofft Ziermann ein Medium, das wie das Geld verdinglicht ist und durch das hindurch sich die Menschen vergesellschaften können, ohne dass diese Verdinglichung sich als Gewalt gegen die Menschen verselbstständigt. Es mag sich um eine versponnene Idee handeln, aber vielleicht lohnt es sich mehr, diese weiterzuspinnen, als mit der Idee einer planmäßigen Kontrolle der Gesellschaft nochmals eine Gesellschaft zu errichten, in der die Individuen dem Kollektivismus und Staatsapparat preisgegeben werden müssen. Danke.
Ich denke, wir wollen gleich die beiden Beiträge aneinander fügen und dann vielleicht eine kleine Pause machen und dann in die kontroverse Diskussion treten. Jetzt werde ich versuchen, den Begriff des Kommunismus darzustellen, so gut es heute geht, und werde dem Scheine nach weitgehend an Hannes Gieslers Beitrag vorbei, oder machen wir es so, wird schon irgendwie jetzt gut rüberkommen mit zwei Mikros, an Hannes Gieslers Beitrag vorbei argumentieren. Und erst in der Kontroverse oder in der Diskussion werden dann direkte Bezüge auf das, was er vorgebracht hat, explizit gemacht werden können. Denn sonst müsste ich mich so dicht an seiner Argumentationskette halten, dass das Ganze auch vor allem entlang Zitaten und entlang Name-Dropping, was Adorno nun gesagt oder gemeint und was Ziermann nun gehofft hat, das würde zu sehr daran kleben. Deswegen also ein scheinbar ganz disparater Beitrag soll jetzt folgen. Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen. Eingangs, ich begreife mich persönlich nicht in der Tradition der Situationisten, sondern, also das Wort in der Tradition wäre dann sozusagen genau das falsche Wort. Es wäre Prosituationismus oder Situationismus, Nostalgie oder so etwas. Sondern ich begreife mich mit ein paar Leuten, die sich für die Aufarbeitung, Untersuchung und Freilegung der neokommunistischen Gruppierung der Situationisten in den 60er Jahren bis 1972 interessiert haben und es studiert und dargestellt haben, im Interesse der Aufhebung der situationistischen Tradition oder Geschichte. Die situationistische Geschichte ist noch nicht aufgehoben und es gilt, sie aufzuheben. Soweit. Ich denke, an einem Punkt muss ich ansetzen. Hannes Giesler spricht fortgesetzt von dem real existierenden Sozialismus oder dem Kommunismus und hörbar ohne Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, der genau diametrale Gegensatz oder Widerspruch zu der Kommunismusauffassung, die ich vertreten möchte. Ich möchte, bevor der Begriff von Kommunismus allererst entwickelt ist, ja, geht es besser so? Ja, möchte ich ihn in Anführungszeichen setzen. Ebenso den seltsamen Begriff von Sozialismus, von dem überhaupt nicht klar ist, wie er sich von dem des Kommunismus eigentlich unterscheiden oder absetzen soll. Erste Phase oder sowas, wir werden darauf kommen. Es ist allererst notwendig, bevor wir über das Phänomen, die Gestalt dessen, was sich real existierender Sozialismus oder einfach Kommunismus von antikommunistischer Seite benannt, darstellte, diesen Begriff von Kommunismus zu rekonstruieren. Walter Benjamin hat gleich darauf hingewiesen, die Konstruktion setzt die Destruktion voraus. Die Voraussetzung für die Rekonstruktion des Begriffs vom Kommunismus in einer ganz bestimmten Weise, auf die ich gleich kommen werde, Begriff aufgefasst, diese Voraussetzung ist mithin für den historischen Materialisten, die historische Materialistin, als welches ich Walter Benjamin begriff, die Destruktion dieses Bildes vom Kommunismus oder Sozialismus. Was war dieser sich selbst so nennende real existierende Kommunismus, ist also zuerst zu fragen. Und damit sind wir schon in dem, was die situationistischen Neokommunisten einst als spektakuläres Bild bezeichnet haben. Nur kurz, ein Bild in der Moderne der kapitalistischen, totalisierten Warenproduktion, welches mit der Produktion der Waren einhergeht. Das ist eine grundlegende Dimension des Spektakelbegriffs der Situationisten. Dieses spektakuläre Bild, das mit sozusagen dem Artikel Kommunismus, Sozialismus bisher immer einherging, ist also zu destruieren, es ist zu kritisieren, um es überhaupt materialistisch, historisch, also nicht idealistisch, historisch, ich bleibe heute Abend ein bisschen in schematischen Gegenüberstellungen, weil es sonst zu kompliziert würde. Also nicht idealistisch, wie etwa in der Hegelschen Geschichtsauffassung, doch letzten Endes unterm Strich, so materialistisch Hegel auch an die Geschichte weitgehend heranging, im Einzelnen, in der Konkretion, so blieb es doch letzten Endes ein von der Weltvernunft und von letzten Endes der absoluten Idee bestimmtes teleologisches Geschichtsbild, hochidealistisch, ist also die wirkliche Bewegung. Und hier bin ich bei der ersten begrifflichen Bestimmung, wie sie in deutsche Ideologie von Marx, Engels, Weidemeier, Moses Hess und wer immer dieses Manuskript verfasst hat, das bis heute nicht wirklich rekonstruiert worden ist und unter dem Hilfstitel die deutsche Ideologie fragmentarisiert zirkuliert, also nicht von ungefähr die deutsche Ideologie kritisiert haben, eine hochgespannt, überspannt, hybrisartige, idealistische Geschichtsauffassung, die in dem, was zuletzt auch Hannes erwähnt hat, in der Auflösung der Hegelschen Schule ihren Niederschlag in einem extremen Staatsdemokratismus, ja, Staatsjakobinismus gefunden hat, als auch in einem Anarchismus in Gestalt von Max Stirner. Die Max-Stirner-Kritik, und Max Stirner ist der Typus des, des individualanarchistischen Linken, deutschen Linken, bis in die Rechte hinein. Man muss das Buch von Helms aus den 60er Jahren, der die Ideologie der anonymen Gesellschaft, sich mal vornehmen und blickt dem dann ins Gesicht. Bis in die Rechte hinein, bis zu Goebbels, aber auch mit internationaler Ausstrahlung, nach der anarchistischen Richtung, nach der sozialistischen, nach der sozialdemokratischen Richtung, bis in die völkischen Richtungen hinein, eine Vorstellung von dem Gegensatz des Individuums zu der Gesellschaft, als einen absolut diametralen Gegensatz in solipsistischer Weise konstruiert hat. Das war der Kern der deutschen Ideologie. Und in dieser deutschen Ideologie, die sich als Grundlegung, wissenschaftliche wohl bemerkt, Grundlegung des Begriffs, des modernen wissenschaftlichen Begriffs von Kommunismus verstehen wollte, finden wir die bekannte, ja, wie sage ich mal, Definition: der Kommunismus ist kein Ideal, nach dem die Wirklichkeit zu modeln ist und sich sozusagen utopisch zu richten hätte, sondern er ist die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Und das ist sozusagen die urmaterialistische historische Bestimmung des Begriffs. Und hier müsste nun von dieser ganz, ganz dürren, vernünftigen Abstraktion, notwendigen Abstraktion, damit sie nicht leer wird, in die Konkretion dieser wirklichen Bewegung hineingegangen werden. Und in der Konkretion der historisch spezifischen Untersuchung, wie Kommunismus in der Geschichte auftrat, als ein Produktionsverhältnis zwischen Menschen, wäre dann auch das Bild von Kommunismus, sowohl auf der anarchistischen Seite, anarcho-kommunistisch in diesem Fall, ja, immer waren die Bedingungen reif für die Freiheit im radikalen anarcho-kommunistischen Sinne, zu jeder Zeit, man muss nur wollen, man muss nur freiheitlich drauf sein und so weiter, also dieser extreme Voluntarismus, als auch nach der staatskommunistischen Seite hin. Darauf will ich jetzt im Moment nicht eingehen, sondern noch bei diesen verschiedenen Bilderfallen des Spektakels vom Kommunismus verweilen. Eine erste Falle, die Implikate, die aus dem Schwarzbuch des Kommunismus, das ziemlich genau vor 10 Jahren Furore machte, und alles Material über den Staatskommunismus sowjetischen, chinesischen und so weiter Modells gesammelt und konzentriert sozusagen auf die Menschheit losgelassen hat, was längst fällig war und was eigentlich von denen, die sich Kommunisten schimpfen, längst hätte gemacht werden müssen, leider dann aber in antikommunistische und auch sogar antisemitoide Richtung, also Hände geriet, teilweise, nicht nur. Das war also das Implikat des Schwarzbuches, das war der Kommunismus, das ist die erste Bilderfalle. Deswegen jetzt nun erste falsche Alternative, nie wieder Kommunismus. Das ist letztlich die bürgerlich-kapitalistische Folgerung, die als eine bestimmte Art von Antitotalitarismus auftritt und sich versteht. Kommunismus, das hatten wir, das war blutige Utopie, ausgehend von der sogenannten Oktoberrevolution bis den Hekatomben des Mao-Regimes und, nie wieder. Kommunismus ist nicht möglich, Kommunismus ist gescheitert. Zweite falsche Alternative, zweites spektakuläres Bild von Kommunismus, genau, seitenverkehrt, jetzt erst recht. Diese zweite falsche Alternative tritt auch in zwei Varianten auf, nicht nur in den zwei, aber hauptsächlich in zwei. Die auftrumpfende Variante, das ist wohl das, was Hannes sehr richtig auch bezeichnet, mit großem Unbehagen, sozusagen mit Fremdscham, ja, die tritt auf als apologetische Offensive, als Hybris sozusagen, es war ja gar nicht so schlimm. Diese Geschichte ist wesentlich nur Lüge und Verleumdung, die da im Schwarzbuch erzählt wird. Deshalb letzten Endes weiter so, aber quasi gesäuberter und modernisierter. Und dann gibt es die demütigere Variante, diese als defensive Apologie. Es war alles mindestens so schlimm, aber es ging historisch nicht anders. Und künftig versprechen wir deshalb einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz oder irgend so etwas. Es gibt eine Mischvariante, wie bei dem bedeutenden Kommunisten des 20. Jahrhunderts, als wissenschaftlichen Kommunist und auch zum Teil als, ich nenne es gerne, protokommunistische Persönlichkeit in der Praxis, der aber sich dem Stalinismus anheimgab und unterordnete. Bei ihm tritt die Mischvariante, die sehr häufig bei Linken und bei alten Kommunisten auftritt, so auf als Lebenslüge. Etwa ausgedrückt in seinem Wort, der schlimmste Sozialismus ist immer noch besser als der beste Kapitalismus. Worin besteht die Lebenslüge oder die Lüge, die Selbstbelügung, dass das überhaupt Sozialismus war? Lukács hat zum Beispiel auch in diesem Sinne begonnen mit seiner Wende vom bürgerlichen Professor zum Kommissar der Ungarischen Räterepublik 1918 mit einer hochethischen Frage aus Hebbels Stück Drama Judith, wo er sinngemäß zitiert: Wenn Gott zwischen mich und die Tat die Sünde gestellt hätte, wer bin ich, mich dieser Tat oder dieser Sünde zu entziehen? Also eine hochethische Zuspitzung. Ich muss mir die Hände schmutzig machen, eine Formel, die man heute wieder in der Linken häufiger hört. Man muss sich die Hände schmutzig machen, realpolitisch sein, sonst bleibt man ja im Hegel-Sinne die schöne Seele und tut gar nichts und deutet nur mit den Fingern auf andere, sich die Hände schmutzig machen. Also diese Denkfigur, wenn Gott zwischen mich und die Tat die Sünde gestellt hätte, wer bin ich, mich dieser zu entziehen? Das war sozusagen die Motivation für Lukács und seine Lebenslüge. Dann muss ich auch als Partisan im Hauptquartier des Stalinismus agieren und sozusagen immer für das kleinere Übel auch praktisch sein. Eine sehr, sehr ethisch verantwortliche und zu würdigende Haltung selbstverständlich, denn es ging ja um das Niederringen des Hitlerfaschismus durch die Sowjetunion. Letzten Endes hat die Sowjetunion hauptsächlich den Hitlerfaschismus das Kreuz gebrochen. Nicht nur, aber sehr entscheidend. Das macht sie aber nun nicht gleich zum Sozialismus. Alle diese apologetischen Varianten, es gäbe noch unzählige, laufen hinaus auf das Postulat letzten Endes eines ethischen Sozialismus. Beziehungsweise, man könnte es so etwas schablonenhaft ausdrücken, eines fatalistischen Determinismus. Es musste ja sein. Wenn es so sein musste, dann verwerfen wir es entweder, dann darf es keinen Kommunismus mehr geben, oder wir sagen, ja, dann versuchen wir, we try harder. Demut ist in diesem Zusammenhang übrigens eine religiöse Kategorie, während die Hybris, eben der Vorwurf des Größenwahns, sagen wir mal, die Hybris der Vernunft und die Hybris der Planungskontrolle und so weiter, eine mythische Kategorie ist. Dies nur nebenbei. Immer ist das abstrakte Sollen, ebenso wie das deterministische Exekutieren, eine idealistische Geschichtsphilosophie. Ihre Kommunismusvorstellung ist mit positivem oder mit negativem Wertungsakzent ein Ideal, aber nicht die notwendige materialistisch-historische Arbeit des Begriffs von der wirklichen Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Historische Erfahrungen sind hierin sedimentiert, sie sind darin fixiert, sie sind eingefroren, sie sind in starren, fragmentierten Bildern von Siegern der Geschichte und komplementär dazu von, kann man auch etwa auf anarchistischer Seite oft sehen, die ewigen Losers. Dem setzen historische Materialistinnen die Methode des dialektischen Bildes, so hat Walter Benjamin diese schwierige, schwer zu begreifende Methode, die selbst ein Versuch, ein Denkexperiment ist und ein Arbeitsexperiment ist, das dialektische Bild entgegengesetzt. Im sogenannten Eingedenken, so nennt es Walter Benjamin, mit dem aktualisierenden Blick der Jetztzeit in der aktuellen Gefahrenkonstellation die Rettung, das sind jetzt die Termini von Walter Benjamin, der als historisch-materialistischer Denker auftritt, die Rettung und auch die Rächung der niedergetretenen, kämpfenden Klassenindividuen, vor denen die zu siegen nicht aufgehört haben. Ich verkneife mir es jetzt, eine Vignette über so ein Individuum zu geben. Das hatte ich in Leipzig getan, behält man sich lieber für die Diskussion vor. Aus der Zeit der 20er Jahre in der Sowjetunion, aber auch schon vor der 1905 russischen Revolution, vor der Revolution vom Februar und vom Oktober 1917, war das so ein Klassenindividuum, das vor denen aus den Archiven heraus haben wir Kenntnis solcher Klassenindividuen. Ich betone Individuen und nicht irgendwelche Klassenchargen oder Funktionäre, die völlig in der Klassifikation eines solchen Allgemeinen wie Proletariat aufgehen. Und solche Persönlichkeiten, von denen wissen wir in ziemlich großer Zahl aus den Archiven, die dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geöffnet werden konnten. Das bringe ich vielleicht später mal so eine kurze Skizze, wie diese Leute waren, von denen wir eigentlich sehr wenig wissen. Und die, ich sage es gleich, diese wirkliche Bewegung verkörpert haben und verkörpern. Das ist das zu Rettende und das ist, wo angeknüpft werden muss, wenn der Kommunismus untersucht werden soll. Der Weltlauf der bisherigen Herausentwicklung einer Klassengesellschaft in der Form der reellen Subsumption der ganzen Welt unter Lohnarbeit, Kapital und Staaten als Herstellung des fertigen Weltmarkts hat bereits im Resultat Mitte des 20. Jahrhunderts, und das ist jetzt das Bedeutendste, das Entscheidendste, was einem immer wieder sozusagen wegrutscht, wenn man über die wirkliche Bewegung, Kommunismus, Revolution und so weiter spricht, Mitte des 20. Jahrhunderts im Resultat, nicht mit einer Determination oder mit einer Geschichtslogik, aber im Resultat und mit einer Logik, die vom Resultat her schon auch abbildbar ist, aber nicht mit einer teleologischen Logik, zur Katastrophe der Gattungsgeschichte und der Revolutionsgeschichte zugleich geführt, das, was auf Hebräisch Shoah genannt wird. Die Kontinuität der Wertvergesellschaftung, wie der Revolten gegen sie, hat somit ein barbarisches Resultat gezeitigt, das weiterzugehen droht. Auschwitz oder Ähnliches, wurde das von Adorno bezeichnet. Die verkehrte Abschaffung der Klassen, der regressive Antikapitalismus in den Formen von Volksstaat, Volksgemeinschaft, eliminatorischem Antisemitismus und Ähnlichem, ist bereits unbewusste Diskontinuität des historischen Fortschritts, der bürgerlichen Zivilisation, als bisher äußerster Einbruch modernisierter Barbarei ins gattungsgeschichtliche Kontinuum. Also es ist bereits das Diskontinuum geschehen, wenn es vielleicht auch viele nicht gemerkt haben. Darüber muss diskutiert werden, sonst bleibt das so ein sakrales Raunen. Das ist natürlich nicht beabsichtigt. Als bisher äußerster Einbruch modernisierter Barbarei. Dieses barbarisch-moderne Kontinuum wiederum, dass es eben weitergeht wie bisher, hat Walter Benjamin das bezeichnet, das ist die Katastrophe. Dieses Kontinuum aus dem Diskontinuum heraus gilt es durch bewusstes Diskontinuum, durch bewusste Unterbrechung stillzustellen, den Ausnahmezustand, der permanent in der Klassengesellschaft da ist, sozusagen als struktureller Zwang, als stummer Zwang der Verhältnisse, wie Marx es bezeichnet, diesen Ausnahmezustand zu begreifen, sich bewusst zu machen, ist führt zur bewussten Stillstellung dieses klassengeschichtlichen Kontinuums. Die Momente des Klassenkampfes, wir kommen selbstverständlich auf diese Kategorien Klasse und Proletariat noch spätestens im Laufe der Diskussion. Ich will hier keine so ad hoc schnell fabrizierte Definitionen geben, ja, aber auf jeden Fall wird das geklärt, denn heute ist es so, dass die Linke, namentlich die deutsche Linke, mit den Kategorien Klasse und Proletariat im Besonderen so gut wie gar nichts mehr anfangen kann. Das erzeugt eher also Überdruss oder sogar Ekelgefühle aus begreiflichen Gründen in den deutschen Zuständen zumal. Aber die müssen geklärt werden, denn ohne das kann die wirkliche Bewegung überhaupt nicht begriffen werden. Also darauf kommen wir noch. Ich benutze jetzt erstmal diesen Terminus. Die Momente des Klassenkampfes werden aus dem fatalistisch erscheinenden Geschichtsfortschritt, in dem sie der Verdrängung oder Amnesie zum Opfer gefallen sind, herausgesprengt, wenn sie in den Klassenkämpfen der Jetztzeit bewusst aktualisiert werden und so in die Erinnerung, also Hegel hat das in Phänomenologie nochmal den Durchlauf, wenn die Eule der Minerva zu fliegen beginnt und dieses Resultat der Geschichte sich anguckt, Erinnerung genannt und rekapituliert das dann, den Weltlauf der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, und so in der Erinnerung freigesetzt werden diese Momente des Klassenkampfes. Diese Anamnesis, also dieses Erinnern oder das Eingedenken, wie Benjamin sagt, erlöst diese Klassenkampfmomente aus der Geschichte der Sieger und setzt sie als, wie Benjamin es nennt, messianische Splitter frei für die Erlösung der Menschengattung von den Klassentrennungen. Diese Bewegung ist dann kein religiöser Messianismus, sondern Säkularisierung, Verweltlichung, Wendung der Erlösungsvorstellungen, der Erlösungshoffnungen der geknechteten Menschen in die Dieszeitigkeit. Dann, wenn und wo und soweit die wirkliche Bewegung der Aufhebung jeder Klassengesellschaft sich als solche begreift, das heißt ihre modernen materiellen und psychomentalen Bedingungen wahrnimmt. Wo sie sich dagegen, diese messianische Stimmung, sagen wir, und Hoffnung, Hofferei, in Vorstellungen vormoderner, romantisch-antikapitalistischer, völkischer, utopischer und gefühlssozialistischer Gemeinschaftssehnsüchte träumt und hineinsteigert, dann ist die gewaltsame Herstellung der sogenannten, was Adorno nannte, klassenlosen Klassengesellschaft die katastrophale Konsequenz. In den Formen der konformistischen Revolte wird die Zielrichtung der Kämpfe damit zur totalsten und radikalsten Herstellung der Hölle auf Erden im Namen des Himmelreichs auf Erden. In dieser klassengesellschaftsverdrängenden Zielrichtung können schließlich nur noch Teile der Gattung selektiert und vernichtet werden, als designierte Un- oder Untermenschen, Teufelskinder, Parasiten, kurz pathische Personifikationen undurchschauter sachlicher Mächte und zugleich Verdinglichungen gesellschaftlicher Verhältnisse von Menschen. Diese, in Anführungsstrichen, Abschaffung vermeintlicher Klassenkampfträger liegt in der Zielrichtung fetischistischer Erlösungspsychosen als sogenannte Endlösung und so weiter, damit es positiv so weitergehen soll, wie es angeblich in Natur und Geschichte, in Sein und Zeit schon immer war. Die historische Diskontinuität ist der Feind, wie Goebbels zum Beispiel verkündete, wir werden das Jahr 1789 aus der Geschichte ausradieren, die alte klassengesellschaftliche Knotenkontinuität wiederherstellen. In der kommunistischen Zielrichtung der Klassenkämpfe dagegen, wissenschaftlich, materialistisch, historisch begriffen, wird ihre Kontinuität durch Diskontinuität aufgehoben. Das mythische Kontinuum der leeren, homogenen Zeit, wie Benjamin es nennt, gilt es zu durchbrechen, zu unterbrechen, stillzustellen, denn dass es so weitergeht wie bisher, ist die Katastrophe. Das war nochmal ein Benjamin-Zitat. Weitere zwei Benjamin-Zitate. Marx hat in der Vorstellung der klassenlosen Gesellschaft die Vorstellung der messianischen Zeit säkularisiert und das war gut so. Das Unheil setzt damit ein, dass die Sozialdemokratie diese Vorstellung zum Ideal erhob, aufgrund ihrer neukantianistischen Prägung. Soweit ein paar Benjamin-Reminiszenzen. Nochmal die Zitate von Benjamin, die zuletzt gelesen. Also, Benjamin spricht davon, dass das mythische Kontinuum der leeren, homogenen Zeit, der Leerlauf eines Alltagslebens in der klassengesellschaftlichen Fatalität, also das Schicksalhaftigkeit, so war es, so ist es und so wird es immer sein. Dieses in illo tempore, das passiert, was mir im Alltag passiert, passierte allen immer und wird immer allen passieren, man kann nichts ändern, in einer klassengesellschaftlichen Überlebensmentalität. Dieses Kontinuum nennt Benjamin das mythische Kontinuum der leeren homogenen Zeit. Es gilt es, laut Benjamin, zu durchbrechen, stillzustellen, denn dass das so weitergeht in der Formbestimmtheit des Überlebensalltags, wie bisher, ist für Benjamin die Katastrophe. Nicht allein ein plötzlicher Einbruch oder eine solche Diskontinuität, wie sie durch Krisen, Katastrophen, Kriege oder so etwas wie die Shoah dann wirklich manifest wird, sondern die Katastrophe ist bereits eine Produktionsweise, die auf der Ausbeutung und Unterdrückung der einen Klasse durch die andere Klasse von Menschen beruht. Ist dieser permanente Ausnahmezustand. Zweites Zitat, weil demgegenüber die Hoffnungen nie versiegen und immer wieder hochkommen mit jeder Generation, dass es einmal anders sei, diese Hoffnungen, die sehr, sehr abstrakt von Horkheimer und Adorno als das ganz andere oder das Denken von der Erlösung her und so weiter angedeutet wurde, sehr vorsichtig. Diese Vorstellung der messianischen Zeit wurde von Marx in der Vorstellung der klassenlosen Gesellschaft säkularisiert. Sie wurde also ihres religiösen und eben auch nur utopischen Charakters, bloßen Hoffens entkleidet. Und sie wurde, und das gilt es eben jetzt bei der Frage, was ist der Begriff des Kommunismus im modernen wissenschaftlichen und historisch-materialistischen Sinne, da gilt es zu erklären, was heißt Säkularisierung dieser messianischen Zeitvorstellung. Und dann hat Benjamin eben nochmal abgehoben in dieser Geschichtsthese, diesen Zusatz, darauf, wie es denn dazu kommen konnte, dass diese messianistische Vorstellung der klassenlosen Gesellschaft einen religiösen, einen diesseits religiösen Charakter erhielt, namentlich in Deutschland. Das Unheil, so Benjamin, setzt damit ein, dass die Sozialdemokratie diese Vorstellung zum sogenannten Ideal erhob. Eine neukantianische Vorstellung vom Ideal, das, so sagen wir, immer strebend sich bemüht. Das ist eine bloße Approximation, eine bloße Annäherung an das Ziel. Das kann aber nie erreicht werden, sondern die Bewegung ist uns alles, das Ziel nichts, also diese sozialdemokratischen Vorstellungen. Das ist für Walter Benjamin die eigentliche Wurzel des Unheils eines religiösen, diesseits religiösen Charakters, auch im Stalinismus dann. Der geschichtliche Bruch ist weder begrifflich noch bildlich zu fassen. Das kommt nun hinzu, wenn man über den Begriff des Kommunismus nachdenkt. Sowohl die wirkliche Katastrophe der Fortschrittsgeschichte und damit auch der Revolutionsgeschichte, kulminierend in der Shoah, als auch das Ideal der erlösten, der klassenlosen Gesellschaft sind nicht in Gänze auf den Begriff zu bringen, in dem Sinne zu rationalisieren. Sie sträuben sich der rationalen Begrifflichkeit. Lukács würde sagen, als extensive und intensive Totalität sind sie nicht auf den Begriff zu bringen. Das Kontinuum der leeren und homogenen mythischen Zeit, aber auch ihre Stillstellung ist nur in Bildern, als mythisches Denken sozusagen zunächst ausgedrückt. Soweit zum begrifflichen Problem auf der Ebene sozusagen von Geschichtstheorie. Nicht Geschichtsphilosophie, sondern Geschichtstheorie, die die Philosophie etwa bei Hegel sehr weit ausgebildet als eine immer noch teleologische Vorstellung von Geschichte, die auch immer noch mit religiösen Vorstellungen qua Utopie zusammenhängt oder mit wirklich sehr hyperrationalistischen Vorstellungen. Lukács hat nicht von ungefähr den Stalinismus nicht etwa als einen Irrationalismus, sondern als einen Hyperrationalismus bezeichnet, der sich tatsächlich einbildet, er könnte alles quasi kybernetisch kontrollieren, durchdringen und manipulieren. Dazwischen liegt in einer ganz schwierigen Vermittlungsmitte die Ausbildung der Begrifflichkeit, die ohne Metaphern, ohne Bilder, wir denken etwa an die Marxische Kritik der politischen Ökonomie, die den zentralen Begriff des Fetischismus selbst nur als Analogie benutzt für die Warenproduktion und was darauf beruht. Also es ist eine Entlehnung aus der theologischen und religiösen Begriff oder Terminologie. Und die Metaphern wie die Galerte für die abstrakte Arbeit, der Kristall, der Geldkristall für den Geldfetisch und ähnliches, begleiten auf Schritt und Tritt notwendig eine solche wissenschaftliche Arbeit des Begriffs selbst. Jetzt kurzer Einschnitt, wie lange habe ich denn jetzt eigentlich noch?
Ich bin auch eine halbe Stunde.
Halbe Stunde gerade jetzt durch. Dann ganz kurze Skizze, alles andere wird für die Diskussion gelassen. Wie würde nun die von Marx und anderen begonnene, mit großer Naivität, ganz fraglos auch begonnene, ich erinnere nur kurz daran, wie Marx während des amerikanischen Bürgerkriegs mal in Engels schreibt und sagt, ja, gemessen mit 1848 sind unsere Delusions, unsere Illusionen jetzt geplatzt. Wir wissen seitdem, welche ungeheure Rolle die Dummheit in Revolutionen spielt und wie die Revolutionen auch von, wie sagt er, von Scharlatanen oder sowas was ausgenutzt und ausgebeutet werden. Das heißt, es war ein Desillusionierungsprozess. Ich erinnere nur an die Feststellung von Marx, wo er sozusagen selbst in Kapitalband 1 als Resümee, als ganz messerscharf logisches Resümee, aber auch vom gesellschaftlichen Sein her kann man sagen, im Lukaschen Sinne ontologisches Resümee des allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation feststellt, dass auf dem Gegenpol der Akkumulation des Kapitals eben eine Akkumulation stattfindet, die auf der Seite der Produzentinnen des Kapitals, also der, sagen wir, gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, eine ebensolche Quantität und Qualität von moralischer Degradation, von Dummheit, Unwissenheit und allem Möglichen noch anhäuft. Und diese Feststellung, die ja so wahr ist, ja, hat Marx selbst zu Lebzeiten als sozusagen noch weitgehend naiv sein dürfender und müssender Aufklärer selbst gar nicht so ernst nehmen können, wie wir sie heute ernst nehmen müssen. Und das führt natürlich genau zu dem scheinbaren Pessimismus. Wir dürfen ja nie vergessen, dass Adorno als einer der vortrefflichsten und hervorragendsten Bourgeois-Kommunisten, die die Welt besitzt, an dieser kommunistischen Seite, auch tatsächlich in Augenhöhe von Marx, scheinbar pessimistisch wurde. Aber er war nicht pessimistisch, er hat nur bis zum äußersten Skeptizismus diese Tendenz der Akkumulation von Elend, gerade in psychomentaler Hinsicht, als Verblendungszusammenhangsproblem aufgeworfen, als Problem des geschlossenen Fetischcharakters. Und ich erinnere nur jetzt kurz an bei einer kleinen Wende, fast nur polemisch, zu dem Problem von Bescheidenheit, ich möchte es nicht religiös Demut nennen, oder von Hybris, und das ist wieder die mythische Gegenpol, dass ja Adorno selbst es war und Horkheimer, die in der Dialektik der Aufklärung, als sie den Abgrund auftaten, theoretisch, des mörderischsten, epidemischsten Fetischismus-Syndroms, des bösartigsten, das wir bisher die Gattung gekannt hat, nämlich des Antisemitismus, dass sie da als Schlusssatz der Elemente des Antisemitismus-Kapitels geschrieben haben. Jetzt habe ich natürlich das Zitat nicht gerade zur Hand. Sinngemäß, dass die Aufklärung, dass nur erst die sich ihrer selbst bemächtigende Aufklärung, welche die Gewalt einsetzt, welche die Gewalt selbst in die Hand nimmt, die gesellschaftliche Gewalt einsetzt, um die Schranken der Aufklärung zu durchbrechen, mit Gewalt, aber als selbst sich bemächtigende Aufklärung, dass sie den Bann und das Verhängnis der kapitalistischen Gesellschaft, die zugleich, so die Elemente der Aufklärung, die Elemente des Antisemitismus in diesem Buch Dialektik der Aufklärung, die kapitalistische Produktionsweise, die zugleich die antisemitische Gesellschaft ist, kann nur durch diesen Gewaltakt einer Selbstbemächtigung der Aufklärung selbst auf eine Ebene transzendiert werden, wo vernünftige und wo den Individuen entsprechende Beziehungen möglich sind. Der nächste Schritt auf dieser Ebene der Geschichtstheorie und auch dann wieder der Philosophie, welche natürlich zu Hilfe genommen werden muss für die Geschichtstheorie, wäre diese Frage, die du dankenswerterweise aufgeworfen hast in dieser Debatte, nämlich die zwischen dem Dreiecksverhältnis des Allgemeinen, sprich des Gesellschaftlichen in der konkreten Form der Allgemeinheit als Gesellschaftlichkeit, des Einzelnen, eben des einzelnen Allgemeinen als Individuum. Aber als, wenn wir sagen Individuum, dann ist es schon eben das einzelne Allgemeine, nicht nur ein vereinzeltes Partikel des Ganzen, sondern es ist dieses Ganze, was im Einzelnen ein Besonderes bildet, sodass wir dann diskutieren müssten über diese Besonderheitsmitte und über die verschiedenen Herangehensweisen, wie die besten theoretischen Kommunisten, wie etwa Adorno, wie etwa Lukács, wie Benjamin und viele andere, wie Krakauer wären da zu nennen, in der Frage der Bildlichkeit, die gesetzt ist durch den Spiegelungscharakter des Fetischverhältnisses, schon im wahren Fetisch selbst, der einfachsten, abstraktifiziertesten Form, aber auch der elementarsten Form von kapitalistischer Produktionsweise, ist ja eine Rückspiegelung, ein Rückspiegeln am Werke zwischen Subjekt-Objekt. Das kann jetzt nur angerissen werden, und auch in der trinitarischen Formel, also der entfalteten Form der Revenuen, wo Lohnarbeit als von Natur aus mit der Arbeit verbunden erscheint, wo Grundrente aus dem Boden zu kommen scheint, wo Kapital selbst Geld zu hecken, Zins zu tragen scheint, ja, wo Verdinglichungen zugleich als Personifizierungen und Personifikationen selbst wieder als sachliche Mächte auftreten. In diesen vertrackten Fetischverhältnissen geht es immer um Spiegelungen, um Reflexionsverhältnisse. Und dieser Schlüssel, diese Spiegelung, diese Reflexionsverhältnisse, nicht subjektivistisch, nicht nur als Einbildungen, nicht nur als Denkform, die die Warenform setzt, oder die Warenform, die die Denkform setzt, in solche Mechanismen zu geraten, sondern in ihrer, nun muss ich das Wort doch mal in den Mund nehmen, in ihrer Dialektik zu begreifen und zu fassen. Da geht es immer um Bildlichkeit, um Spiegelbilder, die verkehrt sind. Und das zu untersuchen, würde bedeuten, dass dann auch das Individuum in einer kommunistischen Gesellschaftlichkeit der Dreh- und Angelspunkt schon für Marx ist, denken wir an viele Stellen in den Grundrissen, die ich jetzt nicht zitieren kann, um dieses Problem, was du dankenswerterweise aufwirfst, der Vermittlung des Gesellschaftlichen, das mehr als eine Allheit ist, wie Hegel es nennen würde, sondern das tatsächlich mehr ist als die Summe der Teile, dass ein aus den gesellschaftlichen Individuen, so der Marx-Terminus, bestehendes ganzes Verhältnis ist, so zu begreifen, dass nicht, wie schon frühzeitig Marx warnt, etwa der Gefahr man erliegt, die Gesellschaft als Abstraktum wiederum dem Individuum entgegenzustellen. Das sind also alles auch bei Marx keine neuen Probleme. Sie kommen ja von Platon, Aristoteles und vor allem von diesen beiden in einer immer noch nicht abgegoltenen Widersprüchlichkeit, wie mit dem Verhältnis des Allgemeinen des Einzelnen in der Besonderheit umzugehen ist, wie das Problem der Vermittlung zu lösen ist. Das kann man nicht so übers Knie brechen, indem man jetzt, sage ich es mal, doch eingehend auf eine Anregung von dir, indem man jetzt ein mystisches, allgemeines Äquivalent erhofft, das alles bringen soll. Das wäre in der Tat dann so etwas wie ein hölzernes Eisen, ein Medium, das keine planmäßige Kontrolle der Menschen über ihre Gesellschaftlichkeit erheischt und das zugleich aber den Individuen das Maximum an Entwicklung in ihrer Einzigartigkeit gibt. Das Ganze lässt sich, denke ich, nur anhand der wirklichen, konkreten Besonderheit, nämlich der Bedürfnislage der Individuen, und das ist eine Frage der materiellen und der psychomentalen Bedürfnisse, der gesellschaftlichen Naturwesen, Körperwesen, dieser Menschen Gattungsexemplare ist natürlich ein furchtbares Wort, aber dieser Einzelnen, dieser Persönlichkeiten, dieser Teile der Gattung Mensch mit ihrer Bedürfnislage, wo Marx dann von vornherein feststellt, dass eine Gesellschaftsanalyse nur immer, in dem Brief an Anjenkow schon 1846 zum Beispiel, nur als Beleg, dass Marx sagt, die Gesellschaftsanalyse, die zu unternehmen ist, bedeutet, dass die Beziehungen der Individuen, der gesellschaftlichen Individuen genau zu untersuchen sind und wie sie die verändern können als Individuen, also als mögliche Subjekte, statt einfach sich als Partikel und Funktionen eines, als Charaktermaske und so weiter, eines automatischen Subjekts oder des Subjekts als Automat, wie er es auch an anderer Stelle nennt, bloß zu verhalten. Und aus diese Bewegung in der Geschichte zu verfolgen, wo immer wieder Ansätze waren, das wäre die Aufgabe eines solchen Forschungsprogramms, den Begriff des Kommunismus wiederherzustellen, von diesen Anrissen her. Und ich will dann nur ganz schnell, da verweise ich dann auf den Reader, der dankenswerterweise erstellt worden ist, in Leipzig wurde auch schon daran diskutiert, wo solche auch nicht so bekannten Stellen von Marx zu der Möglichkeit kommunistischer Produktion und Verteilung in einer rationalen, aber auch in einer Weise entwickelt worden sind, in Ansätzen, wo der Spielraum für das gesellschaftliche Individuum in seiner Unberechenbarkeit, in seiner nicht zu kontrollieren, in seiner völlig offenen Bedürfnisentfesselung als Power individueller, disponibler Zeitnutzung und so weiter, wo das auf Basis ganz harter materieller Vorgaben wie dem Reich der Notwendigkeit, was das dann genau heißt, ja, also Mangel verteilen müssen von notwendiger Arbeit. Das sind ja Probleme, die zum Teil heute Scheinprobleme sind, so etwas wie diese Arbeitszettel-Utopie, müssen wir dann in der Diskussion im Einzelnen drauf kommen. Aber das ist immer eine Frage der wie Marx es organizistisch nennt, Reife der Produktivkräfteentwicklung und der Hauptproduktivkraft der Individuen selbst, die diese Produktivkräfte verkörpern und die sie entwickeln, die sie in Beziehung zueinander setzen, als Verkehrsverhältnisse miteinander. Also diese Totalität ist eine ganz genau rational aufhellbare und darin entscheiden sich auch jeweils die Vermittlungsmöglichkeiten, um fetischistische Erstarrungen wie etwa das allgemeine Äquivalent, die allgemeine Äquivalentform zu überwinden. In Formen von abstrakter Gesellschaftlichkeit, die sich dem Individuum als bloßem Einzelnen subsumptiv entgegensetzen würden. Das ist ein Prozess. Da gibt es nicht die Generallösung, da gibt es in der Tat nicht den Stein der Weisen. Jetzt, ja, ich komme zum Schluss. Verweisen auf den Reader sind ungefähr folgende Etappen oder Metamorphosenstadien, könnte man es vielleicht nennen, der wirklichen Bewegung auszumachen, vom Urkommunismus, wie Marx es nennt, zu Formen des rohen Kommunismus, und von diesen Formen des rohen Kommunismus, also wirklich Gesellschaften ohne Geld, da will ich jetzt gar keine Beispiele nennen, die es schon in den Hochkulturen gab, die eng mit der sogenannten asiatischen Produktionsweise, das gilt aber auch für andere Regionen, nicht nur die asiatische, zusammenhängen, bis zu Formen des Kommunismus, die kleine Produktionseinheiten bis hin zu Arbeiterkooperativen bilden und bis zu der sehr bedeutenden Form des kapitalistischen Kommunismus. Das ist das, was wir heute in Form von Aktiengesellschaften und ähnlichen Organisationsformen haben. Marx nennt das kapitalistischen Kommunismus und vor allem in der Durchschnittsprofitrate, also eine spontane Ausgleichs- und gleichmacherische Bewegung auf höchstem Niveau, die sich gerade in den Banken, im Bankenaggregat, im General Intellect verkörpert, als eine Planungsfähigkeit der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, wenn sie sich dieses Aggregats zu berechtigen verstünde, das da schon herausgebildet ist. Und erst dann, wenn auf diesen modernsten Formen von kapitalistischem Kommunismus bewusst angesetzt wird und wenn die diskutiert werden, könnte heute auch einen Übergang in den wirklichen modernen Kommunismus, mehr oder weniger reiner kommunistischer Produktion und Verteilung, auch geschafft werden. Denn die Produktivkräfte sind weit genug entwickelt, vor allem die Verkehrsverhältnisse, denken wir ans Internet und so weiter, aber das ist ja alles schon kalter Kaffee. Das ist, geht hauptsächlich um die psychomentalen Fähigkeiten der Menschen, die Konkurrenz zu überwinden und gleichzeitig die Motivation der Konkurrenz in so etwas wie Wetteifer zu übersetzen. Da kommen dann wieder auch fourieristische Ideen, die da fruchtbar gemacht werden können. Also es ist eine ganz nüchterne, nicht utopische Angelegenheit. Das soll nur damit gesagt sein. Ich würde sagen, dann will ich euch nicht weiter mit meinen etwas vielleicht doch großspurig wirkenden Überlegungen nerven und wir können alle weiteren konkreten Fragestellungen und auch Fragestellungen zu der Divergenz, die hier doch vielleicht deutlich wurde, in der Diskussion klären. Ist das okay?
Bitte eine Produktion.